Dreh dich, Sulamit, dreh dich beim Tanz im Kreise, denn wir wollen dich bewundern. Was gibt es denn zu sehen, wenn ich den Reigen von Maharanayim tanze? Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentochter. Die Rundungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Schoß gleicht einer runden Schale, die stets mit edlem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen, von Lilien umkränzt. So klingt das Hohelied. Das Hohelied ist wohl das kniffligste Buch aus der Bibel. Es ist aber nicht so knifflig, weil es darin um Liebe geht. Man braucht schon ein bisschen Mut, um manche Sachen auszusprechen, ohne rot zu werden, aber ich habe geübt. Außerdem haben die meisten von euch ja Familie, ihr wisst ja, wie das geht. Von daher sehe ich da erstmal kein Problem. Falls doch Kinder da sein sollten, könnt ihr ja entweder an den betreffenden Stellen in die Ohren zu halten oder ihr nutzt die Heimfahrt, um ein paar klärende Worte zu sagen. Dass das Hohelied so knifflig ist, liegt nicht an der Sprache oder am Thema, sondern daran, wovon es nicht spricht. Das Hohelied spricht nämlich nicht von Gott. Gott kommt im Hohelied eigentlich nicht vor. Er spielt dort keine Rolle. Er taucht an einer Stelle ganz beiläufig auf. Dabei geht es aber eigentlich nicht mal um Gott. Und zwar ist das Hohelied 8, Vers 6. Dort steht: Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme Gottes. Das war's. Mehr Gott gibt es im Hohelied nicht. Davor und danach kann man Loblieder der Protagonisten hören, für den jeweils anderen, aber eben nicht für Gott. Das Hohelied hat 117 Verse. Und von diesen 117 Versen spricht nur der Bruchteil eines einzelnen Verses von Gott. Worüber soll ich denn jetzt eigentlich in einer Predigt sprechen? Kann man in einer Predigt auf Gott verzichten? Kann man predigen, ohne dabei von Gott zu reden, von Jesus, von Kreuz, Erlösung und so weiter? Kann man in einer Predigt einfach auch mal nur über das Leben an sich oder die Liebe predigen? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Aber warum hat Gott diese Frage überhaupt entstehen lassen? Das Hohelied müsste ja gar nicht im Kanon sein. An schmalziger Liebesliteratur mangelt es ja nun wirklich nicht. Und man hätte die Liebesgedichte ja einfach auch in einem gesonderten Band sammeln können. Neben der Bibel. Auf der einen Seite Bibel, ja, und auf der anderen Seite loben wir uns gegenseitig in unserer Liebe. Trotzdem steht das Hohelied nun einmal in der Bibel. Was haben also die Liebesbekundungen von zwei Menschen mit Gott zu tun? Warum hat Gott es zugelassen, dass das Hohelied in der Bibel ist? War das Absicht? Es gibt dazu Streit unter den Gelehrten. Warum ist es vielleicht ein Versehen? Die Theorie gibt es tatsächlich, dass das Hohelied nur aus Versehen im Kanon drin ist. Aber eine mögliche Interpretation, wie man das Hohelied verstehen kann in Bezug auf Gott, ist: Die Braut, die Sulamit, das sind wir als Gemeinde. Und der Bräutigam, das ist Gott. Und das Hohelied ist eine Metapher für die Idealbeziehung zu Gott. Ihr könnt das ja mal auf folgenden Bibeltext anwenden. Hohelied 7, die Verse 7 bis 11. wie schön du bist. Deine Liebe macht mich glücklich. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich will auf die Palme steigen und ihre reichen Früchte genießen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet. Sie sagt dazu: Deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken mir wie edler Wein. Ja, möge der Wein dich erfreuen, dass du ihn im Schlaf noch auf den Lippen spürst. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Christus und die Gemeinde, ja? Das klingt jetzt nicht nach Bibellesen und Gebet. Die mittelalterliche Mystikerin Mechthild von Magdeburg, die hat das allerdings ernst genommen. Die hat ihre Vermählung, ihre Hochzeit, ihre Beziehung zu Gott tatsächlich auch zelebriert. Wie auch immer. Sie war Nonne, man möge es ihr verzeihen und man möge auch mir diesen kleinen Spaß verzeihen. Aber die Idee, dass das Hohelied Christus und die Gemeinde meint, klingt zwar irgendwie komisch und trotzdem haben wir das Hohelied ja in der Bibel. Da muss also mehr sein als nur Liebeslieder, oder? Es gibt eine weitere Idee und die möchte ich euch heute in dieser Predigt vorstellen. Da wird das Hohelied als Liebeslyrik tatsächlich auch ernst genommen. Aber diese Liebeslieder, die zum Teil sehr intim sind, bringen etwas zum Ausdruck. Und das ist vielleicht der religiöse Kern des Hohelieds. Die Liebe bringt zurück ins Paradies. Die Liebe bringt zurück ins Paradies. Das wird an keiner Stelle so deutlich gesagt, aber es funkelt ein bisschen aus den Zeilen heraus. Denn das Hohelied nimmt sich Dinge heraus, da kriegt man nicht nur rote Ohren, sondern auch rote Köpfe. Vor Wut, versteht sich. Das Hohelied klingt nach Garten Eden. Ständig ist da von einem Garten die Rede. Zum Beispiel in Hohelied 4, Vers 12. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen, aber noch ist er mir verschlossen. Nebenbei, alle, die jetzt Angst vor unkeuschen Vorehelichkeiten haben, können aufatmen, der Garten ist ja noch verschlossen. Kurz darauf heißt es, komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Ach Mist, jetzt sind die roten Ohren dran. Aber in Kapitel 6, Vers 11 geht es auch um einen richtigen Garten. Ich ging hinunter ins Tal, in den Garten, wo die Walnussbäume stehen. Ich wollte sehen, ob die Bäume schon blühen. Im Hohelied geht es ständig irgendwie um Gärten. Und die Gartenelemente spiegeln dabei körperliche Attribute wider, Eigenschaften. Man wird vom Partner mit Früchten, Tieren oder Pflanzen verglichen. Und das kommt nicht aus einer üppigen Umwelt. Der reiche Garten, der da beschrieben wird, fand sich so im alten Israel überhaupt nicht. Aber das Hohelied weckt damit in uns die Vorstellung und das Bild von einem Garten, der üppig, prall gefüllt ist. Ein Paradies, ein Garten Eden. Aber mehr noch. Dazu muss ich jetzt aber ein bisschen ausholen. Nach dem Sündenfall wird zur Frau gesagt, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. In 1. Mose 3, Vers 16. Und damit war die gesellschaftliche Stellung der Frau klar. Und so wurde es auch über die Jahrhunderte hinweg gehandhabt. Sie war nun mal Angehörige des schwachen Geschlechts, musste zu Hause sitzen, sich um die Familie kümmern und treu auf ihren Mann warten, der sich draußen irgendwo bei den Schafen und bei seinen Freunden vergnügte. Aber im Hohelied ist das anders. Da sagt er in Hohelied 6, Vers 12, ohne dass ich es merkte, trieb mich meine Sehnsucht zu meinem Mädchen, hin zu meiner Liebsten. Und auch sonst ist im Hohelied von der puren Sehnsucht die Rede. Anstatt zu herrschen, verlässt der Mann hier seine gesellschaftliche Stellung. Und es ist egal, ob er König oder Beamter ist, das spielt keine Rolle. Beide, Mann und Frau, stehen auf einer Stufe. Das fällt uns heute vielleicht nicht so auf. Damals war das aber ein Affront. Das Hohelied überbrückt hier die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau, eint die beiden, stellt beide auf gleiche Stufe. Das ist Paradies. Und dass das so passiert, ist nicht einem cleveren Schriftstellertum zu verdanken, sondern der Liebe. Die Liebe schafft diesen Unterschied. So wie wir heute fühlen und lieben, hat man auch damals schon geliebt. Und da wiegen die Unterschiede nicht mehr so stark. Aber um jemanden derart zu lieben, zu beschreiben, wie es hier in dem Hohelied der Fall ist, reicht es nicht nur, sich gleichzustellen, sondern man muss sich auch unterordnen. Im Hohelied 3, Vers 6 bis 11 wird Salomo noch als König beschrieben. Seine Sänfte, auf der er getragen wird, wird von 60 wehrfähigen Männern umringt. Aber sonst ist er anders unterwegs. Sie sagt, da kommt mein Geliebter. Er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor meinem Haus, er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Hohelied 2, Vers 8 und 9. Wenn ihr schon mal eine Predigt vom verlorenen Sohn gehört habt, dann wird euch der Prediger höchstwahrscheinlich erzählt haben, dass man damals nicht läuft. Ehrfurchtgebietend schreiten. Das tut man. Aber laufen, springen und hüpfen, das ist peinlich. Und das machen Erwachsene auch heute nur noch in der Öffentlichkeit, wenn es um Sport geht. Aber der Mann läuft hier nicht nur, sondern er springt und hüpft. Man möchte ihn mit einem Reh vergleichen. Stellt euch doch mal vor, ihr würdet in der Öffentlichkeit Angela Merkel springen und hüpfend auf ihren Mann zurennen sehen. Ja, das ist eine lustige Vorstellung, weil sie peinlich ist. Sowas tut man nicht. Aber er nimmt das in Kauf. Für ihn ist das überhaupt kein Problem. Er will nur bei ihr sein. Und dann beschreibt er sie auch noch folgendermaßen. Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Bad Ribbentor. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist schön und majestätisch wie das Karmelgebirge. Dein Haar schimmert wie Purpur, deine Locken können einen König fesseln. Hohelied 7, Vers 5 bis 6. Heute ist es vielleicht nicht mehr so charmant zu sagen, deine Nase ist wie ein Turm. Aber was dieser Ausspruch meint, ist ja, dass hier Herrlichkeit und Majestät zum Ausdruck kommt. So ein wehrhafter Turm, der überdauert Zeiten und Könige. Der war schon da, als ich geboren wurde, und der wird auch noch stehen, wenn ich sterbe. Das ist poetische Unterwürfigkeit. Sie und ihre Schönheit wird mit einer Majestät und Herrlichkeit verglichen, die die Zeiten überdauert, von der man auch in 2 oder 3.000 Jahren noch sprechen wird. Aber auch sie sagt etwas zu ihm. Nein, sie sagt über ihn. Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten. Doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich. Er ist fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Bei ihrem Rundgang greifen mich die Wächter auf. Sie schlagen und verwunden mich. Sie reißen mir das Kopftuch weg. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Liebsten findet, dann sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Hohelied 5, Vers 6 bis 8. Sie macht ihm die Tür auf, findet ihn aber nicht, läuft umher und sucht ihn und wird von Wachen verprügelt. Aber das ist kein Problem für sie. Sie sagt hier nicht, oh nein, ich wurde verprügelt, alles ist ganz schlimm, ihr Mädchen von Jerusalem, helft mir hier raus aus dieser Situation, beschützt mich vor den bösen Wachen. Das interessiert sie überhaupt nicht. Sie will nur wissen, wo ihr Liebster ist. Das ist Opferbereitschaft im höchsten Maße. Dazu kann man nicht nur gleichberechtigt sein, dazu muss man den anderen höher achten als sich selbst. Und das kann nur Liebe, wie sie im Paradies ist. Aber es kommt noch dicker. Jetzt wieder der Vers mit Gott. Hohelied 8, Vers 6. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe. Und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme Gottes. Liebe ist stark wie der Tod. Das ist mal eine Aussage. Seit dem Sündenfall ist der Tod unser ständiger Begleiter. Wir merken doch die Vergänglichkeit. Wir welken dahin. Wir hören von Krieg, Krankheiten, schlimmen Unfällen. Der Tod ist ständig an unserer Seite. Er ist eine Realität in unserem Leben, die uns bestimmt. Wir haben keine Macht über den Tod. Aber der Tod hat alle Macht über uns. Liebe auch. Auch die Liebe ist eine Realität in unserem Leben. Sie ist immer an unserer Seite. Wir hören von Hochzeit und Familienglück. Liebe steht der kalten Fratze des Todes entgegen. Sie überdauert die Zeiten und sie beherrscht diese Welt. Liebe ist stark wie der Tod. Der Tod mag Völker in Angst versetzen. Der Tod mag Völker bewegen. Aber auch die Liebe kann Völker bewegen. Eine kleine Anekdote aus meinem Heimatland, Mecklenburg-Vorpommern. Den letzten Aufstand von Bevölkerung gab es in Mecklenburg-Vorpommern, da waren sie noch nicht einmal christianisiert. Das war noch tiefstes Germanentum. Und zwar war das folgendermaßen. Der damalige König, der damalige König hat es für klug befunden, sich mit den westdeutschen Königen zu verbünden. Die waren schon Christen. Die Könige des Westens, also von Westdeutschland, die haben den Vorteil darin gesehen, wenn die Germanen oder die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die sich zum Christentum bekehren, dann haben sie eine einheitliche Moral, einheitliche Gesetze, dann wird vieles einfacher. Und der König von Mecklenburg-Vorpommern, der hat sich gedacht, so eine Verbrüderung kann wirtschaftliche Vorteile bringen. Also war der Deal klar. Der König von Mecklenburg sorgt dafür, dass sich alle in Mecklenburg-Vorpommern zum Christentum bekehren und darf dafür die Tochter eines Königs aus Westdeutschland heiraten. Gemacht, gesagt, getan. Alle in Mecklenburg-Vorpommern waren christianisiert, aber der westdeutsche König hat sich das dann mit seiner Tochter kurzzeitig anders überlegt und wollte nicht mehr. Da verstand das Volk von Mecklenburg-Vorpommern keinen Spaß mehr. Dem Typen die Frau wegzunehmen, die ihm versprochen wurde, ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Und so gab es einen Aufstand, nicht gegen ihren eigenen König, sondern gegen den König aus dem Westen. Das Christentum wurde für die nächsten 200 Jahre abgeschafft und der König konnte sich eine neue Frau holen. Auch die Liebe kann Völker bewegen. Die Liebe zum König, zum Vaterland, zur Treue. Das Hohelied spricht nicht über Gott. Aber es macht eines klar, das Paradies, der Garten Eden, ist dort zu sehen und kann dort erlebt werden, wo Liebe ist. Wo geliebt wird, wo Leidenschaft und Verlangen sind, da kann man sich fühlen wie Adam und Eva. Da kann man erahnen, was es heißt, in einer perfekten Welt zu leben, in der man, selbst wenn man die Brille abnimmt, alles noch rosarot ist. Man kann, wo Liebe ist, erahnen, wie das Paradies ist. Kurz, wer wissen möchte, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen ist, braucht sich einfach nur verlieben. Das klingt natürlich ein bisschen kitschig. Und Verheiratete wissen, es ist nicht immer alles rosig. Manchmal fehlt die Leidenschaft, manchmal fehlt die Liebe. Der Mann spielt sich dann als Herrscher auf, belehrt seine Frau, denn sie hat natürlich Schuld. Sie sehnt sich nach seiner Liebe, er entzieht sich ihr, sie wird zynisch, er entzieht sich ihr noch mehr, sie wird zynischer, er entzieht sich ihr noch mehr, sie wird zynischer und so weiter und so fort. Das ist nicht das Paradies. Das ist der Tod einer Beziehung. Ein Beziehungstod, der auch im Paradies seinen Anfang nahm. Ich habe mal gelesen, dass, wenn es um Liebe und Leidenschaft geht, Jugendliche einen Vorteil haben. Die hormonellen Wallungen, die da in einem Jugendlichen vonstatten gehen, sorgen dafür, dass Gefühle wie Wut, aber auch wie Liebe viel intensiver gespürt werden können. Das zieht sich bis ungefähr Anfang 20. Erwachsene haben davor aber Angst. Die können mit so viel Gefühl nicht umgehen. Und deswegen erzieht man die Jugendlichen, sich nicht ihrer Leidenschaft sich so hinzugeben. Man solle sich gefälligst etwas beruhigen. Ja, wer weiß, nachher kommt da ein ungewolltes Kind bei raus. Wir haben moralische Vorstellungen. Und die Gefühle, diese Leidenschaft wird zum Teil so lange unterdrückt, bis die Gefühle tot sind. Und dann ist man verheiratet und wenn man gefragt wird, und, liebst du deine Frau? Habe mich daran gewöhnt. Das Hohelied ist da anders. Das Hohelied ist ein Loblied auf intensive Gefühle. Sich berauschen am anderen, betrunken sein von der Liebe und sich auch so benehmen, albern über irgendwelche Hügel zu hüpfen. Das Hohelied möchte unsere Leidenschaft wecken. Es möchte, dass wir uns anstecken lassen von der Liebe, von einer Macht, die stark ist wie der Tod, die Fähigkeit hat, uns ins Paradies zu katapultieren. Das Hohelied möchte uns beibringen, was es wirklich heißt, zu lieben. Fast Amen. Ich muss noch eine Anmerkung machen, denn Gott kann ich in einer Predigt nicht ganz rauslassen. Es ist ja nicht nur die Liebe unter uns Menschen, die durchs Paradies direkt von Gott kommt. Auch Gott selbst stellt seine geliebte Menschheit ja über sich. Auch er hat Verlangen nach uns und auch er will unser Verlangen nach ihm wecken. Er und seine Liebe nehmen dem Tod jede Macht. Seine Liebe schickt uns wirklich und wahrhaftig und realitätsnah, real, von dieser Welt ins Paradies, auf eine neue Erde. Denn die Liebe Gottes hat sich nirgendwo mehr gezeigt als mit Jesus. Amen.